Hier ist wieder wie jeden zweiten Freitag im Monat die Kulturkritik München. Durch die Sendung führt sie Wolfram Freundschuh.
Unser Thema heißt heute die Verödung der Städte und Gemeinden. In Stuttgart sind die Bürger aller Klassen und Schichten gegen Bürgermeister und Stadtregierung aufgestanden, weil sie sich im Umfang der Entscheidungen für den Umbau des Hauptbahnhofs und des Stuttgarter Kerngebiets hintergangen fühlten. In Duisburg verlangen sie den Abtritt ihres Oberbürgermeisters, weil der durch leichtfertige Erlaubnis einer ungesicherten, aber einträglichen Veranstaltung eine Katastrophe ausgelöst hatte. Und in Hamburg ist er schon gegangen, weil er sich nicht mehr in der Lage sah, seine politischen und kulturellen Vorstellungen zu verwirklichen und vor der Bevölkerung zu vertreten. In den Kommunen reißt eine Kluft zwischen Einwohner und Regierung auf, die immer tiefer geht, weil das Leben in den Kommunen der Belastung nicht folgen kann, welche die Finanzwirtschaft ihnen auferlegt. Kommunalpolitik ist einer Schuldenwirtschaft unterworfen, die sich immer mehr gegen die Bedürfnisse der Bevölkerung richten muss und im Teufelskreis der Verschuldungsspirale keine wirklichen Probleme mehr auflösen kann, es sei denn, die Verordnungen der Kommunen passen sich an die Interessen des Finanzkapitals an und vollstrecken ihre Politik als dessen Dienstleister. Es herrscht Angst vor der Zukunft, welche durch Gigantomie niedergerungen wird. Man spürt es an der Taktik, Heimlichkeit und Massivität der Zukunftsentscheidungen, die sich immer mehr an den Vorstellungen einer profitträchtigen Zukunft ausrichten. In Stuttgart zum Beispiel wurde schon lange geplant an dem Umbau des Hauptbahnhofs. Der Umfang des Eingriffs in die gesamte Stadtstruktur und Finanzbelastung wurde aber immer verharmlost, bis es zu spät war für eine Durchsichtigkeit der Zumutungen. Das hatten dann die Bürgerinnen und Bürger erst gemerkt, als Tatsachen geschaffen worden waren. Sie fühlten sich betrogen. Und in dieser Erfahrung mischte sich die allgemeine politische Entwicklung zum Gesamtverständnis einer Entrechtung bürgerlicher Einflussnahme. Die nämlich soll möglichst unter den Tisch fallen, nicht so augenfällig, eben nur so nach und nach. Man hatte politisch korrekt gehandelt, nur nicht deutlich genug. Das ist auch eine Methode, die Betroffenen hinters Licht zu führen. Jetzt war ihnen das klar geworden, als herauskam, dass der gesamte Bahnhofsbereich zu einem gigantischen Immobilienprojekt der Hochfinanz werden soll und dass der Stuttgarter Schlosspark 280 seiner alten Bäume verlieren wird und auf fast ein Jahrzehnt nicht mehr zu begehen ist. Das ist auch eine Art von Privatisierung, während die Aufwände hierfür vollständig von der Gesellschaft getragen werden müssen. Die Unsummen von immerhin öffentlich eingestandenen 4 Milliarden Euro Kosten, die wahrscheinlich auf 8 oder sogar 11 Milliarden anwachsen werden, machen sofort klar, dass ihr Steuergeld nur noch in eine Richtung fließen kann, in die der Großprojekte einer Metropole, deren politische Führung darin die einzige Chance für eine ungewisse Zukunft sieht. Das alles lässt sich nicht mehr mit dem wirtschaftlichen Ausgleich durch eine absehbare Rentabilität belegen. Das wissen die Gutachter und Finanzberater und Politiker sehr genau. Sie sagen das sogar schon so und verweisen auf die Notwendigkeiten einer sogenannten Zukunftsgestaltung. Eben auf die Interessen einer vom Finanzkapital bestimmten Stadtplanung.
Und das ist nicht nur in Stuttgart so. Es hat ein bisher beispielloses Spiel auf Risiko begonnen, das alle Lebenssubstanzen betrifft. Dass das in den Konzernen geläufig ist, wusste man schon und nimmt es auch immer wieder wahr. Dass das aber jetzt direkt vor der Haustür stattfindet, hat viele neu erschreckt. Im Prinzip hat sich eine geradezu abenteuerliche Risikoabwägung auf alle politischen Ebenen übertragen und zeigt Resultate. Das Risiko trifft natürlich nicht die Politik und nicht das Kapital, sondern die Menschen. In Duisburg hat es sich schon mal vernichtend aufgelöst. 21 Teilnehmer an der Love Parade mussten sterben, weil die Stadtregierung diese Veranstaltung auf Teufel komm raus durchziehen wollte, für deren Ausmaß ihr die Mittel und Sicherheiten fehlten. Auf jeden Fall bringt sie dieser Stadt des Ruhrgebiets, die verarmt ist und finanziell nicht mehr vorankommt, hohe Profite und Steuereinnahmen und sollte eigentlich auch für ein kulturell gepflegtes Image sorgen. Da dürfen auch mal die Sicherheitsbestimmungen außer Kraft gesetzt werden. Und so wurde eine Veranstaltung genehmigt, für die es lediglich ein Gelände gab, das gerade mal 250.000 Menschen fassen konnte. Es wurde mehr als doppelt überbelegt und es kam zur Katastrophe, weil niemand begreifen durfte, dass die Veranstaltung völlig überzogen war und der Zulauf von vornherein professionell zu beschränken gewesen wäre. Das aber hätte das Projekt selbst unmittelbar in Frage gestellt.
Es sind nicht nur die Großprojekte, welche das öffentliche Gut verarmen lassen. Armut grassiert inzwischen in vielen Kommunen schon allein durch die Minderung der Einnahmen bei wachsenden Ausgaben in den sozialen Selbsterhalt. Das verlangt Verzichte und Notverordnungen und Provisorien. Nicht nur Theater, Schwimmbäder und Museen werden geschlossen, auch Altenheime, Kitas und Schulen werden nicht mehr so versorgt, wie es geboten ist. Feuerwehrleute und städtische Dienstleister können oft nicht mehr adäquat entlohnt werden. Und vielerorts steht längst der Konkurs der Kommune auf der Tagesordnung. In kleineren Gemeinden leisten vielfach die Bürger neben ihrem Beruf noch freiwillige Arbeit für die dringendsten Erfordernisse der Gemeinde. Nicht so arm ist die Hansestadt Hamburg, der es eher an Zukunftsperspektiven gebricht. Ihre Wirtschaft fokussiert sich in ihrem Hafen und die Schifffahrt. Hier hat die Produktivität der Lastarbeitsmaschinen, die Automation des Transportwesens und die Konkurrenz der Werftarbeiten mit Ostasien in kurzer Zeit die gesamte Infrastruktur der Arbeit auf den Kopf gestellt. Seit den 90er Jahren ist die Stadt bemüht, dies durch Produktion von Kultur und Medien auszugleichen. Ihr Design als Kulturmetropole sollte mit der Architektur der Elbphilharmonie als Wahrzeichen aufgerichtet werden. Doch der ästhetische und fiskalische Größenwahnsinn, zu dem dies geworden ist, hat die Hamburger Bürgerschaft um ihre Zukunft bangen lassen und gegen die Stadtoberen eingenommen. Misstrauen gegen die Pläne der Stadtentwicklung ist angebracht. Ob arm oder reich, die Städte haben fast alle dasselbe Problem mit ihrer Stadtentwicklung, das sich inzwischen im Kreis dreht, weil ihre Zukunft als Wohnstätten von Menschen nicht mehr bewirtschaftet werden können, wenn und solange sie von der Verfügungsmacht des Geldbesitzes großer Finanzspekulationen abhängig sind. Wenn ihre Wirtschaft nicht über den Exporthandel hinreichend viel Wert importiert, reicht sie nicht mehr aus, um das nötige Geld zu verdienen, weil zu viel Geld auf den Finanzmärkten ist, die den hiesigen Geldwert der Selbsterhaltung bedrängt. Diese verliert ihre Grundlagen und wird zur Belastung, die oft nur durch Verschuldung getragen werden kann. So wie der Staat das Problem mit der Finanzierung der Infrastrukturen hat, weil zugleich immer größere Anforderungen an ihn gestellt werden, geht es auch den Städten, die nicht mehr wissen können, ob morgen noch das weiterführt, was gestern noch das Nonplusultra der Stadtentwicklung war. Obwohl es mehr als genug Geld in den Händen der Banken und Spekulanten gibt, herrscht im Land und seinen Kommunen große Sorge um den Bestand ihrer Lebensgrundlagen. Es geht nicht einfach nur um Geld, sondern um das wachsende Problem mit den Wirtschaftskreisläufen, die es verdienen und erhalten sollen. Es herrscht eine substanzielle Armut schlechthin, die aus dem Reichtum an Geld resultiert, das nicht mehr produktiv investiert werden will, weil die Spekulation durch Geldbesitz unmittelbar ertragreicher zu sein scheint, die über den Finanzmarkt um die Welt kreist. Hiervon haben wir in der letzten Sendung berichtet. Doch jetzt erstmal ein Lied von Reinhard Frankl aus Frankfurt mit dem Titel Ich glaub, ich änder mein Name.
Oh yes, die Reiche, die Dummheit schon leid. Verjagt sich jetzt kein Halt mehr weit und breit. Und die Bänke und die Zocker reißt Salz täglich nahe vom Hocker. Doch die Mergel steht mit dem Rettungsschirm bereit. Ob die Dresdner Deutsche oder Landesbank, als in Opfer nur vom Lehmann, Gott sei Dank, gibt's Verzocker in der Not, kann doch Wasser nur und Brot, sondern Rettungspäckchen aus dem Steuerschrank. Ich glaub, ich änder mein Name in Ackermann. Ich glaub, ich mach mich auf den Weg nach Berlin. Ja, der Rettungspaket sehe kommt mir grad so gut gelesen. Vielleicht ist da noch ein Päckchen für mich drin. Ich glaub, ich mach mich heut noch vom Ackermann. Pfeif auf an Eurojob und Eiern Hartz IV. Stell mich an in der Schlange. Für mich wird's doch auch noch lange kommen. Milliarden, paar tausend lange mehr. Mein Bänke jammert mir schon alles ins Ohr. Nie im Leben streck ich dir noch etwas vor. Von dir seh ich doch keinen Cent. Ich sag jetzt froh, dass ihr mich kennt. Ich hab einen Tipp, kleiner beim Brandenburger Tor. Da geht's Rettungspaket, ja, Milliarde schwer. Und mein Bänke ist im Nuklei hinterher. Der Zaster strömt grad nach seinem Wille, hat nur einen Antrag auszufüllen. Ach, wenn ich doch auch antragsberechtigt wär. Ich glaub, ich änder mein Name in Ackermann. Ich glaub, ich mach mich auf den Weg hier nach Berlin. Ja, der Rettungspaketsäge kommt mir grad so gut gelesen. Vielleicht ist da noch ein Picture für mich drin. Ich glaub, ich mach mich heut noch vom Ackermann. Pfeif auf an Eurojob und Eiern Hartz IV. Stell mich an in der Schlange, für mich wird's doch auch noch lange, keine Milliarde, boah, tausend lange mehr. Seit als Amphibie mir gekrochen aus dem Schleim, war da der Überlebenskampf um Herd und Heim. Kaum das aufrecht unseren Gang, war's dem Chef schon Angst und Bang und erstickt den Wunsch nach Mehl und gleich im Keim. Sei Bude auf Kredit, hat Krise und im Nu. Bist du entlasse, guckst dann heim und hört nur zu. Wie 100 von Milliarden zusammengepackt werden, kriegst ein Schatten, alle Hunde werden gerettet, nur nicht du. Ich glaub, ich änder mein Name in Ackermann. Ich glaub, ich mach mich auf den Weg hier nach Berlin. Ja, der Rettungspaketsäge kommt mir grad so gut gelesen. Vielleicht ist da noch ein Päckchen für mich drin. Ich glaub, ich mach mich heut noch vom Ackermann. Pfeif auf an Eurojob und Eiern Hartz IV. Stell mich an in der Schlange. Für mich wird's doch auch noch lange. Komm, Milliarde, ein paar tausend lange mehr.
Lora München, das alternative Radio auf der 92.4. Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Kapital beherrscht die Lebensverhältnisse durch die Rendite seines Geldwerts. Und die beruht immer weniger auf langfristigen industriellen Projekten als auf der augenblicklichen Chance einer Verwertbarkeit, auch wenn sie schon bald ausgeschöpft ist. Das Kapital flüchtet von einem abgewerteten Ort zu dem, wodurch es sich aufwerten kann. Es strebt dorthin, wo ihm noch Wertsubstanz verfügbar scheint, wo Lebensstrukturen herrschen, in welchen die Menschen den Wert ihrer Arbeit noch vollständig umsetzen und damit auch bezahlen können. Es springt von Ort zu Ort und bezieht aus den räumlichen Bedingungen seiner Verwertbarkeit den Lebenssaft seiner Machtentfaltung. Und dieser besteht nicht nur aus angeeigneter Arbeitskraft, sondern letztlich aus der Rendite durch Grund und Boden, worein die Arbeitsleute einen beträchtlichen Wertanteil ihrer Lebensgrundlagen verausgaben, das in sie verausgabte variable Kapital rückvermitteln. Wo Kapital noch funktioniert, wo es also verwertbar ist, ist auch der Wohn- und Geschäftsraum teuer. Wo es sich auflöst, ist er fast überflüssig. In München herrscht Wohnungsnot, in Leipzig stehen ganze Gründerzeitquartiere leer, in Chemnitz werden sie schon abgerissen. Leerstand von Wohnraum auf der einen Seite und Mangel auf der anderen offenbaren den Gegensatz von Reichtum und Armut an Kapital im praktischen Leben und Lebensraum der Menschen. Das Kapital zieht immer die Armen an, die es durch die Verwertung ihrer Arbeit und ihrer Lebensgrundlagen zugleich auch produziert. Sie ziehen ihm nach in die Städte, auf die Baustellen und Fabriken und auf die Märkte, wo es noch irgendein Einkommen zum Auskommen gibt. Kapital besteht aus der Aneignung von Lebensarbeitszeit und sucht diese überall auszupressen, wo Menschen gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zum Wert ihres bloßen Selbsterhalts zu verkaufen und zugleich unbezahlte Arbeit dem zu überlassen, der die Macht über ihre Verfügung hat. Das Kapital bestimmt nicht nur den Ort der Produktion, sondern auch die Mobilität der arbeitenden Menschen überhaupt. Dem wird alles geopfert, was wirklich zum Leben gehört, vor allem aber auch die Ansässigkeit des eigenen Lebensraums. Von daher variiert auch der Wert dieser Lebensräume. Was die kapitalisierte Arbeit in ihrer Zeit verwertet, das muss sie im Raum entwerten. Das ist schon im 19. Jahrhundert klar gewesen, als Marx in den Grundrissen über die Logik der kapitalistischen Produktivkraft schrieb:
Während das Kapital also einerseits dahin streben muss, jede örtliche Schranke des Verkehrs niederzureißen, die ganze Erde als seinen Markt zu erobern, strebt es andererseits danach, den Raum zu vernichten durch die Zeit. Das heißt, die Zeit, die die Bewegung von einem Ort zum anderen kostet, auf ein Minimum zu reduzieren. Die universelle Tendenz des Kapitals erscheint hier, die es von allen früheren Produktionsweisen unterscheidet.
Das globale Kapital hat dies lediglich auf die Spitze getrieben. Es gibt keinen Ort der Welt mehr, der nicht für kurzfristige Auszehrung geeignet ist, um dem Kapital Wert zuzuführen, wo Armut herrscht, die alles gibt, um überleben zu können. Die Armut, die es damit zugleich erzeugt und verschärft, hilft ihm dann auch über den eigenen Wertverfall hinweg, den es in seinen Krisen durchmacht, wenn es zu viele Produkte hat, die nicht mehr absetzbar sind oder zu viele Kredite vergeben hat, die sich nicht einbringen lassen. Armut erzeugt einen Überfluss, der zeitweise immer wieder vernichtet wird, damit das Kapital seinen Wert behält. Seine Produktivität, also die Produktivität einer reinen Mehrwertproduktion und Umsatzbeschleunigung, beherrscht den Globus, während die Lebensgrundlagen der Kommunen, ihr gesellschaftliches Vermögen an Arbeit und Infrastruktur, dem Finanzkapital fast lückenlos unterworfen wird. Kapital ist flüchtig und die Menschen müssen ihm folgen. Früher war es die reine Landflucht, als die Landwirtschaft relativ unproduktiv wurde. Heute ist es die Wanderarbeit selbst, die globale Bewegung der Wanderarbeiter, auch der Pendler innerhalb der Nationen. Die Nationen unterliegen selbst dieser Bewegung, entvölkern und bevölkern sich nach der Maßgabe der Kapitalbewegung. Die Existenz arbeitender Menschen ist vereinzelter denn je, ihr Gemeinwesen als ihr Lebensraum verkommen. Und dennoch muss es funktionieren, es muss sie heranbilden, arbeitsfähig machen und ihnen eine Sicherheit bieten, auch wenn diese nicht mehr wirklich vorhanden und nicht mehr finanzierbar ist. Letztlich müssen die Kommunen die Heranbildung und Sicherung der Menschen gewährleisten, ob sie das können oder nicht. Dann eben auch durch Kreditaufnahme. So fordert es der Staat und die Gesetze, und das Kapital lebt davon. Je mehr Kredit es vergibt, desto mächtiger wird es. Der Mehrwert, vergangene, tote Arbeit, beherrscht alles Lebende.
Sag mir, wo du stehst, sag mir, wo du stehst, sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Sag mir, wo du stehst, sag mir, wo du stehst, sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Zurück oder vorwärts, du musst dich entschließen. Wir bringen die Zeit nach vorn, Stück um Stück. Du kannst nicht bei uns und bei ihnen genießen, denn wenn du im Kreis gehst, dann bleibst du zurück. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Gibst, wenn du redest, vielleicht dir die Blöße, noch nie überlegt zu haben, wohin. Du schmälerst durch Schweigen die eigene Größe, ich sag dir, dann fehlt deinem Leben der Sinn. Sag mir, wo du stehst, sag mir, wo du stehst, sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Ein Recht darauf, dich zu erkennen. Auch nickende Masken nützen uns nicht. Ich will beim richtigen Namen dich nennen und darum zeig mir dein wahres Gesicht. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Sag mir, wo du stehst, sag mir, wo du stehst, sag mir, wo du stehst. und welchen Weg du gehst.
Die monetäre Verarmung der Kommunen beruht ganz allgemein auf einer simplen Diskrepanz von gesetzlich verordneten Leistungen und schwindenden Einnahmen aus Steuergeldern. Der Münchner Oberbürgermeister Christian Ude hat dies angesichts der gesetzlichen Garantie auf einen Kita-Platz für jedes Kind so formuliert. Es ist ähnlich, als würde man allen Menschen einen Arbeitsplatz garantieren und die Städte hätten ihn dann zu finanzieren, ohne entsprechende Einnahmen machen zu können. Den größten Teil der Sozialleistungen haben Sie zu erbringen und den können Sie nur tragen, wenn Sie genügend Steuereinnahmen haben. Deshalb müssen Sie all das geschehen lassen, was die großen Unternehmungen anreizt, sich dort auch niederzulassen. Ganze Wohnblocks werden an Immobilienkonzerne oder Private-Equity-Firmen verschachert, um ihnen den Weg zur Ausbeutung der Wohnungsnot frei zu machen. Wie von selbst ergibt sich auf gleiche Weise die Bereitstellung der Atommeiler und Endlagerstätten und Wasserquellen und Straßen und Bahnen und Kommunikationswege. Es gibt fast nichts, was lokal nicht der staatlichen und kommunalen Verschuldung wegen geopfert wird, was nicht feudalisierbar ist, nichts, was das internationale Finanzkapital aus der zunehmenden Existenznot der Kommunen durch Aneignung an Infrastrukturen herausholen könnte, um sich darin zu verfestigen und zu bestärken. Private-Equity-Firmen bestimmen die Immobilienpreise, treiben die Mietspiegel insgesamt in die Höhe und ziehen horrende Mieten aus dem Lohn der Bevölkerung, in München zum Beispiel längst mehr als die Hälfte des durchschnittlichen Nettoeinkommens. Um den Druck zu verschärfen, lässt man Wohnraum lieber für eine Weile leer stehen, als die Mieten zu reduzieren. Leasingfirmen haben den Städten, denen Einnahmen fehlen, ihre Müllabfuhren oder städtischen Verkehrsmittel abgekauft, um sie dann zu höheren Laufkosten, wieder zu erschwinglichen Beträgen, aber auf Dauer eben teuer zu verleasen. Überall ist Geld mit Armut zu machen, weil dort das Diktat der Not die maßgebliche Gewalt ist. Und das verschärft wiederum die Armut, weil es die lokalen Infrastrukturen der Selbsterhaltung ausbluten lässt.
Die existenziellen, sozialen und zwischenmenschlichen Probleme der Menschen sind die Erscheinungsformen einer Bedrohung und Zerstörung ihrer gesellschaftlichen Lebensgrundlagen. Arbeitslosigkeit, Insolvenz, psychische Krankheiten und radikale Vereinsamungen haben in den letzten 30 Jahren eklatant zugenommen. Es ist nicht nur der allgemeine Lebensstandard der Menschen gesunken, sondern auch ihr innerer Lebenszusammenhang verarmt. Die Armut der Kommunen hat viele Gesichter, aber alle Armutsphänomene sind in ihrem Kern an einer Stelle gleich. Sie lassen sich auf das Wohnen in der Stadt und Gemeinde reduzieren, auf die Möglichkeit, sich mit den hier erreichbaren Mitteln am Leben zu erhalten und Leben zu entfalten, Kranke und Alte zu pflegen und Kinder zu gebären. Alle Konflikte, welche aus den wirtschaftlichen Widersprüchen des Kapitalismus unter den Menschen selbst entstehen, tragen sich in den Städten und Gemeinden im sozialen und familiären Leben der Menschen zu. Hier sind sie nicht einfach nur Geldprobleme. Zum Beispiel ist Arbeitslosigkeit nicht einfach nur ein Problem der Geldbeschaffung, sondern vor allem auch eines der gesellschaftlichen Aussonderung und Verarmung der Alltagswirklichkeit.
Soziale und psychische Konflikte entstehen nicht unmittelbar durch rein quantitative Verteilungsungerechtigkeiten des Geldes, sondern auf der Basis gegensätzlicher Lebensgrundlagen, in welche die Menschen durch ihre wirtschaftlichen Lebensbedingungen qualitativ gestellt sind. In ihrer individuellen Geschichte erwerben sie sich, je nach Herkunft und Vermögen, in den Bildungsstätten der Kommunen ihre sozialen Positionen, die ihr weiteres Leben bestimmen. Ihre Wohnlage ist zugleich ihr Stigma und Hoheitszeichen des sozialen Status. Ihre geistige Differenzierung resultiert aus der Lebensvielfalt ihrer sozialen Beziehungen, Freundschaften und Niederlagen. Ihre Selbstentfaltung gründet auf den Perspektiven und Verfügbarkeiten ihres unmittelbaren gesellschaftlichen Lebensraums. Umgekehrt ist dieser Lebensraum nicht nur Grundlage, sondern auch Resultat der gesellschaftlichen Verhältnisse. Die großen gesellschaftlichen Entwicklungen treffen sich hier auch im Kleinen. Das hatte der französische Soziologe und Philosoph Henri Lefebvre bereits in den 60er Jahren zum Gegenstand seiner Überlegungen gemacht. Raum ist für ihn immer ein soziales Produkt, eine komplexe soziale Situation, die räumliche Praxis und Wahrnehmungen beeinflusst. Zugleich ist dieser Raum auch ein Mittel der Kontrolle und damit von Herrschaft, von Macht. Gesellschaftliche Konflikte sind hier unmittelbar auch persönliche, treten hier auf als Selbstermächtigung oder Verteidigungslinien der Selbstbestimmung und Klassenlage. Die Kommune ist inzwischen zum Wohnraum der Sozialkonflikte geworden.
Dieser ist heute schwer beschädigt. Infolge hoher Mieten und verringertem Lebensstandard geht das Sozialgefüge ganzer Stadtviertel zugrunde. Arbeitslosigkeit, Bildungsmangel und ein hoher Anteil von Migranten, die als kulturelle Feinde wahrgenommen werden, ergeben eine gefährliche Mischung. Nicht, weil hier einander fremde Kulturen aufeinandertreffen, sondern weil die undurchschaubar gewordene wirtschaftliche Entwicklung auf eine mentale Gegnerschaft hin kulturalisiert wird. Städte drohen auseinanderzubrechen, besonders in ehemaligen Industriegebieten, die jetzt als Ruinen eines vergangenen Wohlstands erscheinen. Die Städte veröden in ihrem Kerngebiet und das Kapital zieht sich über kurz oder lang von dort zurück. Es verlässt seine vormalige Einnahmequelle nach dem Prinzip der verbrannten Erde. Es ist ein Teufelskreis der Verelendung und Abwanderung.
Während das Kapital sich an großen Technologieexporten bereichert und sich hohe Mehrwertraten durch die Ausbeutung von Billigarbeit in den Ländern der Dritten Welt sichert, droht den Menschen hierzulande der Verlust an Lebensperspektive und Lebenszusammenhang. Vor allem in der jungen Generation wird dies glasklar wahrgenommen. Ein großer Teil der Jugend befindet sich schon jetzt im Abseits, ist oft ohne Arbeit und ohne gesellschaftlichen Ort, ohne Treffpunkt und Chance auf Veränderung. Die Banlieues der Metropolen sind auch in Deutschland am Entstehen, in Mülheim bei Köln, in Duisburg oder Wuppertal oder anderswo.
Ungeniert werden wieder einmal Scheine verbrannt, damit sich ganz ungestört in Heiligendamm mächtige Menschen mit Millionen Leichen im Schrank, die der Arbeit von Milliarden ihren Reichtum verdanken, austauschen, Visionen zum Besten ausrauben und der dritten Welt alle Bodenschätze aussaugen. Und weil sie wissen, dass wir natürlich auftauchen, überaus stabile Stahlgerüste aufbauen, drumherum Cops, die notfalls einfach draufhauen. Ohne Schutz können sie sich nicht mehr raustrauen, weil sie wissen, dass die Leute sie hassen und langsam aber sicher die Bedeutung erfassen. G8 ist ein Treffen nur, um Beute zu machen, egal in welche Worte sie es heute verpacken. So remember, wenn hier Banker rumlungern, sie sind reich, weil täglich 40.000 Menschen verhungern. Ihr seid nur G8, wir sind 6 Milliarden und wir kommen, um euch wegzujagen. Ihr seid nur G8, wir sind 6 Milliarden und wir kommen, um euch wegzujagen. An Profit interessiert nur an Menschen nicht, sie machen konsequent alle Grenzen dicht. Wer bei Treffen plant, wie man Waffen vertickt, weiß ziemlich genau, aus welcher Klasse er ist. Die 3 Milliarden täglich für die Rüstung rausschmeißen, können sich halt kein Gewissen mehr leisten. Es sind beschissene Zeiten, schwer nicht zu begreifen, dass die Wassermassen irgendwann die Küsten erreichen. Dann ist Land unter, von Hamburg bis Kiel. Doch bei Umweltgesetzen kommen die Banken ins Spiel. Denn wer Aktienpakete von Exxon hat, streitet Klimakatastrophen am besten ab. Dann gibt's ein Handshake zwischen Merkel und Bush und danach wird noch stärker vertuscht. Ich kann schon hören, wie sie sich schlapp lachen, weil sie fürs Treffen bei Rostock sogar Stadtkassen platt machen. Wir sind nur G8, wir sind 6 Milliarden und wir kommen, um euch wegzujagen. Ihr seid nur G8, wir sind 6 Milliarden und wir kommen, um euch wegzujagen. Ihr seid nur G8, wir sind 6 Milliarden und wir kommen, um euch wegzujagen. Ihr seid nur G8, wir sind 6 Milliarden und wir kommen, um euch wegzujagen.
Allein schon um die Mieteinnahmen zu erhöhen, hatte sich in den Städten eine Veredelung von Wohnbereichen ergeben, in denen sich nur noch die Menschen mit stabilem Einkommen aufhalten konnten und die wirtschaftlich Instabilen in ärmere Wohngegenden zunehmend an den Stadtrand wegsortiert wurden. Wer Geld hatte oder beibringen konnte und Wohnungsbesitzer war, der versuchte es natürlich so zu investieren, dass ihm höhere Mieteinnahmen ermöglicht wurden. Es wurde modernisiert und verschönt, damit der Preis sich durch das verbesserte Design auch steigern ließ. Hinzu kam die Wertsteigerung durch die verbesserte Markt- und Verkehrslage, die solche Aufbesserung mit sich brachte. Mieteinnahmen machten das gewöhnliche Monopoly der Wohnungs-, Haus- und Grundbesitzer. Es war immer in ihrem Interesse, Wohnraum zu veredeln und durch Zukäufe zu erweitern.
Geld hierfür war im nötigen Umfang aber meist nur über Kredite zu bekommen und deren Risiko wurde von den Banken durch Grund- und Hausbesitz des Schuldners abgedeckt. Im Verlauf der Globalisierung wurden mit der Krise des produktiven Kapitals in den letzten beiden Jahrzehnten für das Finanzkapital Investitionen in die Produktion immer riskanter, immer sicherer jedoch die Verwertung des Immobilienbestands. Dies spaltete das Kreditwesen zwischen Immobilienbesicherung und Investition in eine Produktionsrendite auf. Dadurch wurde die Immobilie, die als Grundrendite bewertet wurde, extrem wertvoll. Immer größere Summen flossen in den Neubau von Immobilien und in die Aufbesserung des Immobiliendesigns und ganze Stadtteile wurden vornehmlich durch begüterte Yuppies bevölkert, also junge Karrieristen, die es sich leisten konnten, städtisches Wohnen ganz in ihrem Interesse zu gestalten. Erlebnissucht bestimmte das Stadtbild dieser Gegenden, wohingegen ärmere Stadtbereiche zunehmend verödeten. Die Vereinseitigung der Stadtkulturen ist für das Leben in der Stadt nicht unbedingt förderlich, weil die damit aufgebrochenen Konflikte in der Polarisierung zwischen Elitekultur und Armenghetto die Stadtentwicklung immer weiter in einen Status quo verfestigten, der sie lähmt und verödet. Stadtsoziologen nennen das Gentrifizierung. Es ist ein soziologischer Begriff, der zur Beschreibung der Stadtentwicklung in allen Metropolen passt. Zur Umwandlung des Glockenbachsviertels in München zum Beispiel schrieb die Süddeutsche Zeitung vom 30. Juli: Es ist abzusehen, dass die Reichen und Kinderlosen irgendwann unter sich bleiben. Man wird durch die Stadt gehen können, so prophezeit der Stadtsoziologe Jens Dankschat von der TU Wien, ohne über Armut und Integrationsprobleme jemals nachzudenken. Doch lag der Reiz des Urbanen nicht gerade im Zusammentreffen verschiedener Schichten und Lebensentwürfe? Willkommen im Viertel, ihr Arschlöcher, verkündeten Aufkleber in der Isar-Vorstadt. Oder mir Gärtner platzt der Kragen. Eine Anti-Gentrifizierungsbewegung, wie sie bei der Besetzung des Gängeviertels in Hamburg sichtbar wurde, oder Solidaritätsaktionen nach dem Muster der in Berliner Kiezen organisierten Mietstreiks, findet man in München kaum, zumal die politischen Verantwortlichkeiten kaum durchschaubar sind. Stadtsoziologen denken deshalb längst über Eingriffe der Kommunen in den freien Markt nach. Gentrifizierung sei immer von Städtebaufördermitteln und Steuererleichterungen angekurbelt worden, warum also sollten nicht auch gesetzliche Regulative ihre Auswüchse bekämpfen? Wenn es nicht zu einer Polarisierung der Gesellschaft kommen soll, sagt Dankschat, muss die Stadt einen sozialen Ausgleich zwischen den auseinanderdriftenden Quartieren schaffen. Das für seine mieterfreundliche Politik bekannte Münchner Rathaus allerdings stößt hier an Grenzen. Das Gemeinwohl steht gegen die Freiheit des Eigentums. Soweit die Süddeutsche Zeitung.
Lora München auf der 92.4. Kein Kommerz auf Megahertz. Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Was die Gentrifizierung betrifft, so ist man im Norden Deutschlands damit schon auf einer höheren Stufe angelangt. Dort wird eine modernere Version der Stadtverödung in einem strategischen Umfang betrieben, der administrativ durchgesetzt wird. Was man mit Geld am Dilemma der Städte verschönern konnte, war ja gelegentlich bereitwillig geschehen. Inzwischen geht es um den allgemein beklagten Verlust ihrer Urbanität, wie er sich aus den verschärften wirtschaftlichen Verhältnissen ergeben hat. In Ost- und Norddeutschland und im Ruhrgebiet war in den letzten 7 Jahren eine rege Bemühung um Stadterneuerung entstanden, die unter dem Markenzeichen einer internationalen Bauausstellung, der IBA, sich gegen Abwanderung, Überalterung und Leerstand wenden wollte. Es wurden zusätzliche Gelder aus dem Topf der Städtebauförderung des Bundesministeriums freigegeben und mit Beiträgen aus der mittelständigen Wirtschaft aufgepäppelt. Man will im großen Maßstab die Unternehmen anziehen, indem die Vereinseitigung des bisherigen Stadtbildes nun mit Kultur und Kunst kamoufliert werden, sodass auch neue wirtschaftliche Perspektiven, zum Beispiel für Tourismus und Kulturindustrie, eröffnet werden können. Es handelt sich bei der IBA nicht nur um eine Ausstellung im herkömmlichen Sinn, sondern auch selbst schon um ein Bauprojekt, ein Zukunftslabor, das auch schon städtische Umgestaltung mit sich bringt. So liest sich das im Prospekt der IBA ganz großartig und bürgernah.
Hier werden nicht nur Gebäude ausgestellt. Stattdessen wird live geforscht und entwickelt, wie in einem Labor. Nur, dass das Labor ein ganzer Teil der Stadt ist und die Forschungsergebnisse gebaute Wirklichkeit werden. Im Fall der IBA Hamburg sind es die Elbinseln zwischen der Hafencity und Harburg. Der Forschungsauftrag lautet, wie immer bei den bisher 8 IBAs, die Stadt der Zukunft entwickeln. Wie und wo wohnen, arbeiten, lernen und bewegen wir uns in 20 Jahren? Wie lösen wir unsere großen Probleme, wie den Klimawandel?
Fiktionen sollen nun über die Grundlagen der wirklichen Entwicklung hinwegtäuschen. In 19 ostdeutschen Städten, in 120 Standorten in Nordrhein-Westfalen und in Hamburg wurde an der Zukunft der Städte gebastelt, so wie sie eben in den Köpfen von Soziologen, Psychologen und Kulturwissenschaftlern entstehen und so, wie sie für die interessierte Bevölkerung reizvoll erscheinen könnte. Da wird dann in die lokale Vorstellungswelt investiert. Im Osten werden die Reize eigener Geschichte hervorgeholt, um diese als eigene Kultur zu bebildern, pädagogisch zu vermitteln und zu verkaufen. Das Ruhrgebiet wurde zu einem Museum der Industriekultur umgebaut, das zugleich bewohnbar ist. In Hamburg-Wilhelmsburg und Vettel wurde ein Stadtteil der armen Leute entdeckt, ursprüngliche Wohnstätte von Hafenarbeiter und Randständigen, die bisher wegen ihrer Verkehrslage noch nicht so richtig gentrifiziert worden war. Mit der anstehenden internationalen Gartenschau 2013 lässt sich das jedoch ändern. Es bietet sich hier ein ganz eigenes Material städtischer Kulturalisierung, weil dieses Viertel mit Bundesmitteln nur noch verkehrstechnisch neu erschlossen werden kann und vor allem zukunftsgerecht und umweltschonend, wie man versichert. Dafür wurden schon erstmal mehrere tausend Bäume in der Wilhelmsburger Mitte gefällt, schreibt ein Flyer des Arbeitskreis Umstrukturierung Wilhelmsburg zur Eröffnung des IBA-Docs. Hernach wird dann ausgiebig dargelegt, wie sehr sich die internationale Bauausstellung und die internationale Gartenschau um Klimaschutz bemühen wollen, aber die soziale Lage der Bewohner wird sich dadurch nicht verbessern. Im Gegenteil. Darauf hatten die Aktivistinnen und Aktivisten des Arbeitskreises Umstrukturierung Wilhelmsburg und Projekt Revolutionäre Perspektive Hamburg auf ihrem Flugblatt deutlich hingewiesen.
Nach Auskunft des Statistikamts Nord leben auf der Weddel rund 5000 Menschen, davon sind fast 30% auf Leistungen nach dem SGB II angewiesen. Das Jahreseinkommen der Erwerbstätigen liegt bei rund der Hälfte des Hamburger Durchschnitts. Über die Hälfte der Menschen auf der Weddel sind nicht im Besitz einer deutschen Staatsbürgerschaft und damit in rechtlicher und sozialer Hinsicht besonders benachteiligt. 2009 gab es auf der Weddel 414 Sozialwohnungen, einen Hamburger Vergleich überdurchschnittlicher Anteil. 2014 wird die Sozialbindung aller dieser Wohnungen verschwunden sein. Wenn also nichts geschieht, wird es keine Sozialwohnungen mehr geben. Neu gebaute Wohnungen auf der Weddel im Jahre 2009? Null. Dabei ist die Weddel nur ein Beispiel für vergleichbare andere Quartiere auf den Elbinseln. So fallen auch im Stadtteil Wilhelmsburg bis 2014 von jetzt 6.617 Sozialwohnungen 5.146 aus der Sozialbindung.
Dieses Haus besetzt, ohne Pause bis jetzt, denn wir kamen zuerst und wir gehen auch zuletzt. Buenos Dias, Messias, auch wenn's dir nicht passt, du bist nur Gast hier, du fasst hier nichts an. Bei einigen leidigen Themen lehnen wir's reden ab, und leider gibt's nicht viel, das noch nicht gesagt hat. Ich nach kurzem beknackt war, wie der Papst da, der zu matt war, um mehr zu sagen, als Jingle zu seinem Abziehen. Oder ein paar Singles hinterm Namensschild. Doch ich weiß, Image ist nichts und scheiß auf alle, die bekannt sind. Im Land sind zu viele Promis, die nicht bei Verstand sind. Zu viele Homies, die noch nicht am Strand sind. Am Rand sind zu viele Gaffer, deren Augenblicke so leer. Sie wollen noch mehr helfen, fallen sie. Alle Denker lallen sehen. Ich seh die ganzen Banker in Museen halt stehen. Sie werden kommen und gehen, alles nur Gesichter im Zeitgeschehen. Der Club der toten Dichter stimmt mir nicht persönlich. Ich werde weitergehen und lebe lieber ungewöhnlich. Yeah. Ja, ich lebe lieber ungewöhnlich. Yeah. Mein Wort auf.
Es gibt bereits viele Menschen und Gruppen, die erkannt haben, dass das kommunale Geschehen im Fokus der globalen Ausbeutung der Lebensstrukturen steht und dass Widerstand vor allem von hier nötig und sinnvoll ist, weil vor allem in den Kommunen alle Momente des globalen Kapitals wirklich und wirksam zusammentreffen. Die Konzentration auf die kommunale Lebenswirklichkeit entwerteter Arbeitsverhältnisse, auf Lohndumping, Arbeitslosigkeit und Plünderung durch Miete und Auflösung der Infrastrukturen hat daher auch eine zentrale Stellung im Widerstand gegen den globalen Kapitalismus. Hier fällt Sein und Bewusstsein zusammen. Hier muss die Vereinzelung der Ausbeutung in die verschiedenen Einzelaspekte aufgegriffen werden und die Illusionen der einzelnen kritisch gemeinten Aktivitäten in eine wirkliche Chance der Veränderung der Lebensbedingungen gewendet werden. Und das kann hier sogar auch relativ einfach sein, wenn die Kommunen in der Lage sind, ihren Selbsterhalt auf unterster Ebene sicherzustellen. Das Kapital funktioniert nicht mehr, wenn es die Menschen nicht erpressen kann. Und wenn ihre Lebensgrundlagen sicher sind, so haben sie nichts zu befürchten. Von daher ist jede Lokalität zugleich global. Es geht ums Ganze und um die vielen. Und das wissen auch bereits viele. In einem Flyer des WUKO-Projekts »Die Stadt übernehmen« heißt es:
Wesentliche Merkmale neoliberaler Stadtentwicklung sind soziale Polarisierung, Gentrifizierung, strategische Ghettoisierung und Privatisierung des öffentlichen Raums und damit eine Spaltung nicht nur der Stadt und ihrer Bewohnerinnen, sondern oft auch der sozialen Bewegungen. Sind dagegen Gemeinsamkeiten im Kontext und Themen der unterschiedlichen Kämpfe erkannt, ist eine Vernetzung lokaler Initiativen und Bündnisse auch über ihre jeweiligen Städte hinaus nötig. Gerade dort, wo die herrschende Stadtpolitik durch ähnliche Projekte und Strategien auffällt, können Protestbewegungen voneinander lernen und sich gegenseitig unterstützen. Nur so kann ausreichend Druck aufgebaut werden, um ein Wiederaufleben des neoliberalen Programms zu verhindern. Doch es gibt nur wenig Austausch zwischen Gruppen und Initiativen über Stadtgrenzen hinaus. Historisches Wissen, zum Beispiel um staatliche Vereinnahmung von Bewegungen in den 80er Jahren, ist in aktuellen Protesten kaum präsent. Und auch internationale Beispiele stadtpolitischer Proteste könnten die Bewegungen hier inspirieren. Die Selbstorganisation von Obdachlosen in Frankreich, die wohnungspolitischen Proteste in Spanien, die Arbeit sozialer Zentren mit Prekarisierten und Migrantinnen aus Madrid, Barcelona oder Mailand oder die Right to the City-Koalition in den USA.
Es ist klar geworden, dass die Menschen in den Dienstleistungsgesellschaften vor allem auch durch das Leben in der Stadt selbst deklassiert sind. Die Klassengegensätze sind zu Gegensätze der Wohnbezirke geworden und die Verarmung nicht nur im Einkommen fortgeschritten. Sie bekommen in der kulturellen Abschätzigkeit der Stadtplaner gegen die unmittelbare Lebensgestaltung eine Kulturform, die den sozialen Zusammenhang selbst zerstört und wohl auch zerstören soll. Die Stadt soll bereinigt werden von der sozialen und kulturellen Wirklichkeit des Kapitalverhältnisses, soll clean erscheinen. In einer Broschüre vom Projekt Revolutionäre Perspektive heißt es hierzu unter dem Titel »Vorbei an den Bedürfnissen – Hintergründe zur Aufwertung der Elbinseln«:
In Anbetracht der Wiederkehr der Klassenfrage im städtischen Raum halten wir Widerstand gegen die Verdrängung einkommensschwacher Bewohnerinnen an die Randbezirke und gegen die Aufwertung des Stadtteils für einen wichtigen Schritt. Dabei wollen wir uns nicht nur gegen Verdrängung, Privatisierung und Standortkonkurrenz wehren, wir müssen auch die Weichenstrategien erfassen. Wir müssen feststellen, wo Selbsthilfe, Stadtteilarbeit und Aktivitäten im Interesse der Umstrukturierung instrumentalisiert werden und wo sie einer Bewegung gegen die bestehenden Verhältnisse nützen. Es kann für uns nicht darum gehen, entweder eine autonome Subkultur zu etablieren oder sich in bürgerlichen Formen der Mitbestimmung zu verlieren, sondern es muss der Ansatz einer gesellschaftlichen Intervention verfolgt werden, der die verschiedenen Menschen im Stadtteil mit einbezieht. Ein Anfang kann es sein, zusammenzukommen, sich zu informieren, auszutauschen und eine gemeinsame Praxis zu entwickeln. Wenn wir solidarisch aktiv werden und das trotz der unterschiedlichen Lebenslagen, in denen wir uns als Migrantinnen, Arbeiterinnen, Jobberinnen, Erwerbslose oder Studentinnen zweifellos finden, eröffnen sich neue Möglichkeiten. Von der kapitalistischen Umstrukturierung sind wir früher oder später alle betroffen. Protest und Widerstand können die Pläne des Senats und der Investoren stören, die Auswirkungen abmildern und vielleicht die ein oder andere Verbesserung für die Bewohnerinnen erreichen. Außerdem können sie einen allgemeinen Prozess der Organisierung und eine grundsätzliche Debatte über den Zustand der Gesellschaft anregen, die über die Zeit der Umstrukturierung hinausreichen und die Stadtteile auch in Zukunft nachhaltig prägen. Eine weiterreichende Perspektive sehen wir in den Kämpfen für bessere Lebensbedingungen und gegen die Verwertungspläne dann, wenn sie nicht allein eine verfehlte Politik des Senats kritisieren und sich die vergangenen Tage des Sozialstaats zurückwünschen, sondern nach den Ursachen fragen und den ganzen Kapitalismus und bürgerlichen Staat als Teil des Problems begreifen. In einer Gesellschaft, in der sich soziale Beziehungen in Warenbeziehungen verwandeln, in der Standorte und Menschen in Konkurrenz gesetzt werden und sich alles um Verwertung von Kapital und Profite und die Ausbeutung von Arbeitskräften dreht, folgt auch die Stadtpolitik dieser Logik. Die Stadtteile werden auf die Anforderungen des Kapitals zugeschnitten und die Lebensverhältnisse diesen Bedingungen untergeordnet. Deshalb darf ein Kampf im Stadtteil nicht isoliert ablaufen, sondern sollte die Verbindung zu anderen sozialen Konflikten suchen und sich als Teil eines gesamtgesellschaftlichen Aufbegehrens für eine andere, solidarische, klassenlose und an den Bedürfnissen der Menschen orientierten Gesellschaft verstehen.
Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht, beim Hungern und beim Essen. Vorwärts, nicht vergessen. Die Solidarität.
Auch ihr Völker dieser Erde, einigt euch in diesem Sinn, dass sie jetzt die eure Werte und die große Nähe bin.
Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht, beim Hunger und beim Essen. Vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität.
Schwarze, weiße, brauner, gelber, wendet ihre Schlechte rein. Reden erst die Völker selber, werden sie schnell einig sein.
Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht, beim Hungern und beim Essen. Vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität.
Wollen wir es schnell erreichen, brauchen wir noch dich und dich, wer im Stigle sein. Lässt ja nur sich selbst im Stich.
Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht, beim Hungern und beim Essen. Vorwärts, nicht vergessen.
Denn solange sie uns entweihen, bleiben sie doch unsere Herren.
Vorwärts, vorwärts und nicht vergessen,
worin
unsere Stärke besteht, beim Hungern
und
beim Essen. Vorwärts,
nicht
vergessen, die Solidarität.
Vergessen
die Frage,
Gott,
ist
es
der?
Gewerkschaftlicher und kommunaler Widerstand für den bloßen Selbsterhalt kann heute keine vollständige Antwort auf die gesellschaftlichen Probleme des feudalisierten Kapitalismus sein. Auch nicht die vielen Bürgerinitiativen, die vor Ort unmittelbar sinnvoll sind. Es sind solche Initiativen aber erste notwendige Formen der Selbstverwaltung, der Versuch von Selbstorganisation in der Armutsbekämpfung, die sich der rein monetären Übermacht entgegenhält, weil durch Billiglohn und hohe Mieten vielen Menschen schon die Befähigung zum Protest genommen wird. Der Primitivität des Aneignungsrechts der Lebensbedingungen durch Privatbesitz an Wohnung, Grund und Boden kann aber auch schon durch politischen Protest entgegengetreten werden, wenn dieser durch die ganze Breite der Initiativ- und Gewerkschaftsbewegung bestärkt wird. Politischer Widerstand kann politische Kräfte mobilisieren und Direktiven und Gesetzesänderungen bewirken und ist von daher immer die Voraussetzung für ökonomische Auseinandersetzungen über das System. Politische Gewerkschaften und Bürger schaffen die Bedingungen, dass die wirklichen ökonomischen Grenzen und ihre Machtstrukturen überhaupt allgemein wahrnehmbar werden. Gesetzesänderungen, die durch Protest von dort in diesem Sinn erzielt werden können, werden sich in verfeinerten kommunalen Beziehungen und Widerstandsformen fortbestimmen, sodass die vollständige Lebenswirklichkeit des feudalisierten Kapitalismus überhaupt durch das Zusammentragen der Erscheinungen erkennbar wird. Dessen Grundlagen aber, die Arbeit der Menschen, ist hierzulande nur teilweise gegenwärtig. Die Arbeitswelten der Güterproduktion sind weltweit verteilt und existieren auch sachlich und wirklich international nur in kommunaler Vereinzelung. Die Aneignung der Produktionsmittel für eine selbstbestimmte Geschichte der Menschen geschieht daher nicht mehr unbedingt in der Konfrontation mit dem nationalen Einzelkapital und den kommunalen und nationalen Gewalten. Eine wesentliche Veränderung der wirtschaftlichen Situation lässt sich auf Dauer nicht durch unmittelbare Gegenmacht erreichen, weil ihre Grundlage international ist. Die internationale Verschuldungspolitik des Finanzkapitals, das internationale Kreditgeschäft des fiktiven Kapitals auf den Aktien- und Immobilienmärkten bestimmt die grundlegenden Verhältnisse der Kapitalverwertung. Ein großer Anteil unserer Reproduktionsmittel wird billig importiert und deren Wert durch Ausbeutung der Herstellerländer in der dritten Welt bestimmt. Der gesellschaftlichen Verödung, die wir hier erleiden, steht Versklavung der Billigarbeiterinnen und die Auspressung ihrer Selbsterhaltungskette bis in die Grundernährung gegenüber. Wenn Sie mit dem Wert von 28 Euro im Monat, wenn auch sehr schlecht, leben können, weil Sie für Ihr Mittagessen nur 16 Cent rechnen müssen, so ist der Wert Ihres Lebensstandards und der Ihrer Lebensmittelproduzenten ein Hundertstel dessen, was er hier bei einem Monatslohn von 2.800 Euro darstellt. Doch der deutsche Arbeiter lebt deshalb nicht hundertmal so gut, wenn er sich durch ihre Produkte einkleidet, ihre Festplatten und Fotoapparate ersteht oder ihr Billiggemüse kocht. Er arbeitet so viel, wie er hier arbeiten muss, um hier von dem leben zu können, was er dafür bezahlt. Aber der Wertimport durch Arbeit aus unterentwickelten Produktionsverhältnissen ermöglicht ihm hierzulande dennoch einen Selbsterhalt mit fremden Produkten, die für ihn günstig zu haben sind und von daher das variable Kapital verbilligen. So werden unter der Hand die hiesigen Lohnkosten zu einem beträchtlichen Anteil, vielleicht zu 40%, mit fremdem Wert gefüllt, der unseren Lebensstandard relativ hoch und uns als Käufer der hiesigen Produkte auch möglichst potent und als Konsumenten der Kulturevents auch vielleicht noch relativ befriedet hält. Der Druck auf den Arbeitswert selbst, wie er dem produktiven Kapital notwendig ist, ist damit zu einem großen Teil exportiert. Bei gleichbleibender Mehrwertrate vervielfacht sich hier der Mehrwert durch den Wertimport aus Sklavenarbeit in der dritten Welt.
So ist eine Dienstleistungsgesellschaft entstanden, eine Welt des Reichtums, dessen Wert sich hier nur teilweise ereignet und abstrakte soziale Verhältnisse stiftet und gesellschaftliche Verödung der Kultur befördert, weniger durch Arbeit als durch erhöhte Energiekosten, Kommunikationsgebühren und Mieten wird dieser Wert im Nachhinein hier abgeschöpft. Übrig bleibt nichts für die Menschen, im Gegenteil. Ihnen bleiben im Krisenfall die Schulden für den Erhalt ihrer sozialen Strukturen, denn ihr Staat selbst ist fast vollständig vom Weltmarkt abhängig und kann nur noch betriebswirtschaftlich kalkulieren. Von daher tendiert er zum Nationalstaat, der seine Bevölkerung wie seine Untergebenen anleiten will. Der Staat hat seine Administration auf der politischen Form der Kapitalwirtschaft errichtet, um dieser und ihrem Recht Macht und Gewalt zu verleihen. Er kann keine wirkliche und grundlegende Veränderung dulden. Eine gesellschaftliche Veränderung muss deshalb seinen Interessen widerstehen, sie untergraben und in internationalen Beziehungen jenseits der kapitalistischen Verhältnisse aufgehen. Das ist ein weiter Weg.
Mit zunehmender Öffentlichkeit aber wird er weniger beschwerlich. Die Medien befassen sich damit schon ziemlich umfassend und die Kommunikationsmittel und das Internet dienen hervorragend zur Wissensvermittlung, Beweisführung und Verständigung hierüber. Von der Verwertung von Wohnlagen werden die Städte inzwischen mehr bestimmt als durch den Arbeitsalltag der Bevölkerung. Und die strukturelle Gewalt des Finanzkapitals wird gerade darin sinnfällig. Aber auch die danach ausgerichtete Lokalpolitik, die politische Vereinseitigung der kommunalen Entscheidungen, die Verselbstständigung utopistischer Selbstermächtigung wird immer deutlicher, ob in Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, München, Berlin, Köln, Duisburg, Wuppertal, Dortmund, Köln oder anderswo, deren Absurdität gerät immer mehr in die öffentliche Wahrnehmung. Das Finanzkapital erscheint sonst weit weg und vor allem in der Dritten Welt aktiv. In den Kommunen ist aber kein Abstand zwischen der Kapitaladministration und der Bevölkerung möglich, denn hier ist der Ort der existenziellen Konflikte, des Klassenkampfs zwischen dem Kapital der Grundrente und der Bevölkerung. Hier könnten die Menschen ihre eigenen Administrationen stellen und eigene Kulturen des Grundbedarfs ihnen entgegensetzen, wenn nur über die entsprechenden Mittel verfügt werden kann, wenn also die organischen Lebensinteressen der Menschen in den Kommunen die Verwertungsinteressen des Kapitals bekämpfen und aufheben können und dies zugleich zu einem Flächenbrand politischer Energie in allen Kommunen der Welt wird. Hier entscheidet sich, ob die Notwendigkeiten der Subsistenz, der Umwelt, des Klimas, der Wasserwirtschaft, der Energiewirtschaft, der Kommunikation, des Verkehrswesens und vieles andere von den Menschen, die sie bewirtschaften, auch übereignet werden und ihnen auf Dauer zugutekommen. Es wird einen heftigen Kampf um die Kommunalwirtschaft geben, so oder so. In den Kommunen selbst aber wird er nicht gelingen, wenn diese grundsätzliche Existenzfrage der Menschheit nicht auch zur Sache aller gesellschaftlichen Bereiche und Vertretungen wird und wenn nicht die wirtschaftlichen Grundlagen der Menschen vereinigt werden zu einer internationalen Kommunalwirtschaft auf der Basis einer weltweiten Vertragswirtschaft, die sich dem Finanzkapital von selbst entzieht. So, das war's wieder für heute. Wie immer könnt ihr diese Sendung nochmal hören oder den Text lesen auf der Kulturkritik.net. Außerdem steht euch da das kulturkritische Lexikon zur Verfügung, um die einzelnen Begriffe genauer nachzuschlagen. Also denn bis zum nächsten Mal. Tschüss!